Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, ich freue mich, gemeinsam mit euch jetzt die nächsten Stunden hier zu gestalten. Ich weiß, ihr seid motiviert, so zwischen den Jahren hier im Gottesdienst zu sein und Impulse mit aufzunehmen. Und ich möchte euch gerne einfach ein paar Dinge mit euch teilen, die mein Herz im Moment richtig packen und bewegen. Und das hängt einmal damit zusammen, wir waren vor 5 Wochen in Israel. Wir hatten uns das schon vor 1,5 Jahren zur Silberhochzeit gewünscht und dann hatten wir das geplant und gebucht mit so einer Pasteurenreise vom ICF. Waren wir unterwegs oder wollten unterwegs sein und dachten wegen den ganzen aktuellen Ereignissen, das klappt so und so nicht. Und dann haben wir kurz vorher die Info gekriegt, klar, beste Reisezeit, wenig Zeiten zum Anstehen irgendwo, Klima ist gut. Und wir sind tatsächlich dann Mitte November nach Israel gereist, das erste Mal, Gina und ich. Und das war natürlich durch die aktuellen politischen Situationen sehr emotional. Darüber will ich jetzt nicht reden, könnte ich auch. Wie gesagt, da kann ich die nächste Stunde dranhängen, das mache ich jetzt nicht. Was aber mich neben diesen Sachen, wir waren nah am Gazastreifen und waren da auf diesem Nova-Festival und verschiedenen Gedenkstätten, was schon sehr, sehr, sehr bewegend war. Was mich aber besonders gepackt hat, war eigentlich die Geografie. Also die Berge, See Genezareth, ja, die Wüste, das Ganze einfach mal runter von dem Ölberg runter ins Kidron-Tal, hoch nach Jerusalem. Also solche Sachen, die bisher maximal mit dem Finger auf der Bibellandkarte gewesen sind. Ich bin geografisch interessiert, von daher hat mich das immer ein bisschen mehr interessiert als den Durchschnitt vielleicht. Aber irgendwie Texte, klar, kenne ich. Und Jesus ist mein Herr, ich bin begeistert von Jesus hundertprozentig. Was mich aber sehr gepackt hat, ist tatsächlich für mich, dass es dieses Erleben da rund um den See Genezareth zu sein, Kapernaum. Wir haben eine Bergwanderung Richtung Nazareth gemacht, nicht ganz so weit, dann hätten wir da übernachten müssen. Aber auf einmal so zu erleben, dass diese ganzen biblischen Geschichten, sind für mich so real und anfassbar gewesen. Und die Berge haben sich in den letzten Jahrtausenden auch nicht verrückt irgendwie, sondern das war tatsächlich so. Und der See Genezareth war da mit dem Ufer. Da möchte ich euch gerne ein bisschen mit reinnehmen, was mich da so gepackt hat. Und mal gucken, ob es klappt hier. Ja, Joel, vielen Dank. Genau, einmal habe ich euch von vornherein hier so einen QR-Code für die Fortgeschrittenen gegeben. Ihr könnt den nachher scannen, am Schluss kommt das Bild nochmal. Da ist die ganze Präsentation mit drin, also auch die Punkte und Bibeltexte und Fragen und sowas. Deswegen, ihr müsst nicht mitschreiben oder abfotografieren, ihr könnt am Schluss das scannen, dann habt ihr das als PDF. Und zwar, was mich da richtig gepackt hat, war vor allen Dingen diese ganze Atmosphäre rund um den See Genezareth. Wir waren eben auf diesem am Strand vom See Genezareth in der Synagoge in Kapernaum, wo tatsächlich die Grundmauern immer noch aus der Zeit von Jesus sind, auch wenn das, was aufgebaut ist, da ein bisschen anders ist. Ich habe euch mal hier ein Bild mitgebracht. Und dann von da ein paar Schritte weiter das Haus, was ziemlich wahrscheinlich das Haus von Petrus gewesen ist. Und dann noch ein paar Schritte weiter, der See Genezareth, direkt, wo man schön gucken kann, links die Golanhöhen, Berge, und irgendwie war das offensichtlich ein guter Schwimmer, kann tatsächlich rüberschwimmen, wenn man anständig segelt, kriegt man es auch gut hin, also irgendwie das war so greifbar. Und ich habe mir in der Zeit das vorgenommen, das Markus-Evangelium und ein paar andere Evangelien noch so punktuell mitzulesen, und mich hatte was richtig gepackt. Und zwar möchte ich euch da mit reinnehmen, das sind jetzt gleich ein paar viele Bibeltexte, aber die sind recht einfach. Und ihr könnt auch, wenn euch das zu viel Text ist, hier vorne die Augen zumachen. Ich lese es vor und gebe euch dann die wichtigen Punkte mit. Was mich da, also das ist hier auf der Ostseite, Magdala ist davor, und dann kann man da hoch Richtung Nazareth gehen. Und auf den Bergen waren wir auch unterwegs, direkt also am See Genezareth angrenzende Berge. Und was mich da so gepackt hat, weil ich konnte mir das so vorstellen, Als Jesus unterwegs gewesen ist, als Rabbi damals, hat seine engsten Freunde um sich geschart, seine Schüler, Leute haben ihm zugehört und dann passiert Wunder über Wunder, Leute haben sich zusammengedrängt, das Haus von Petrus, wo sie dann Wunder erlebt haben, wo Freunde von oben, also ihren gelähmten Freund runtergelassen haben zu Jesus, wilde Dinge sind passiert. Und Menschenmassen hingen Jesus an den Lippen und waren unglaublich interessiert, ganz nah bei ihm dran zu sein. Und wie hat Jesus das überlebt? Wenn wir überlegen, heute, wir sind manchmal so gestresst und so viel Impulse haben wir und so ein schnelles Leben und da ist das und da ist das und diese Nachrichten und diese Nachrichten. Wie überleben wir überhaupt in so einem Highspeed? Und wie hat Jesus damals, wie hat er das gepackt? Und dann sind zwischendurch Texte, die fast überlesen werden, die ich auch in der Vergangenheit häufig, ich kannte die zwar, aber habe ich trotzdem häufig überlesen. Und ich nehme euch einfach mal ein paar Texte mit rein und möchte euch da so teilen, was mich dabei bewegt. Also einmal direkt am Anfang, Markus Evangelium. Ja, und früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war und vorher waren krasse Sachen, Menschenmassen, die bei Jesus waren und wilde Dinge erlebt haben, Heilungen, Dämonenaustreibungen, die Leute waren fasziniert von Jesus. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Aus Lukas 6. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Und die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Simon Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus und so weiter. Nächsten Text, Matthäus 14. Und nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Und vorher war die Speisung von 5000 plus Frauen und Kinder, Menschenmassen, krasses, was sie erlebt haben. Jesus schickt sie weg. Und als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Und so vor meinem inneren Auge wusste ich, das muss der Berg gewesen sein, der war nicht weit weg. Da muss er hochgegangen sein. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Und das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern und er ging auf dem See. Und jetzt nur von diesen drei Texten. Ich könnte noch etliche andere nehmen. Die Versuchung am Anfang seines Wirkens in der Wüste, wenn noch weitere Texte. Nur von diesen Texten ist mir aufgefallen, als das so bildlich vor mir war, dass Jesus aus diesem ganzen Trubel, aus diesem Gefragtsein, aus der Beschäftigung, aus dem Ganzen, sich immer wieder, manchmal sogar gegen den Willen von Leuten, richtig rausgezogen hat. Und im ersten Moment, der erste Text, den ich euch eben gezeigt habe, da wird deutlich, dass Jesus völlig entgegen dem, was sich die Leute gewünscht haben, einfach gehandelt hat. Er hat sich zurückgezogen nach diesem großen Trubel. Leute wollten, dass er wiederkommt und weitere Wunder tut. Und für Jesus ist in dieser Zeit, als er ganz früh am Morgen da in der Stille war, hat sich das sortiert und er wusste, nein, das ist vorbei, ich gehe jetzt in die nächsten Ortschaften, auch wenn die Leute mich noch hier halten wollen, und war völlig klar, was er macht. Das heißt, er hatte eine fokussierte Zeit, hat sortiert, was war, und wusste dann, alles klar, mein Auftrag ist, ich gehe in die nächsten Ortschaften. Das ist mein Job und nicht wieder dahin, wo ich vorher war. Der nächste, aus Lukas, der Text, macht deutlich, dass Jesus vor diesem wirklich sehr wichtigen Ereignis, wo er diese 12 Männer auswählt, die eine richtig wichtige Funktion haben, nämlich das, was er anstößt, in dieser kurzen Zeit weiterzuführen, dass er diese Männer auswählt. Warum hat er Stille vorher? Warum ist er die ganze Nacht auf dem Berg und betet? Und am nächsten Morgen kommt, er ruft seinen Jünger zusammen, du, 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 du. Er wusste genau, welche Leute er beruft. was hat Jesus da in dieser Zeit in der Stille gemacht? Das heißt, er hat Klarheit gewonnen. Der wird mit seinem Vater im Himmel das durchgegangen sein. Wer ist dran? Wen berufe ich? Wen soll ich mitnehmen in mein Team? Das heißt, er hat Klarheit gewonnen und war dann richtig souverän und fokussiert und zu wissen, genau die 12 Männer, die brauche ich. Und dann die nächste Situation. Jesus ist wieder aus dieser Riesenaktion mit der Speisung der 5000, zieht er sich wieder zurück und schickt seinen Jünger raus. Und es wird beschrieben, er steht auf dem Berg und wahrscheinlich wird er den Wind mitgekickt haben. Und man kann von da sogar Boote sehen. Nachts natürlich nicht, aber das ist erfahrbar. Und dann weiß er, jetzt ist eine Lektion, dann meine engsten Freunde, die strugglen jetzt gerade, die sind richtig am Kämpfen mitten auf dem See. Und denen erteile ich jetzt eine Lektion. Ich helfe ihnen und er geht über das Wasser ihm entgegen. Und das ist bis heute eine der bekanntesten Bibelgeschichten, wo Petrus ihm dann auf dem Wasser entgegengeht. Und wie kommt das, dass Jesus, der mit so viel Souveränität als Gottes Sohn, als der so viel schlauer ist und so viel mehr Durchblick hat als wir, dass er immer wieder diese Zeiten hatte und auch brauchte, in denen er sich ganz rausgezogen hatte, wo er in der Einsamkeit war, in der Stille, um Sachen zu sortieren und klarzukriegen. Und danach ging es richtig vorwärts. Warum braucht er das? Und dann habe ich mir diese Frage gestellt, wie hat Jesus denn damals seine engsten Freunde, wie hat er die geprägt und fit gemacht? Wenn ich jetzt überlege, wir machen jetzt 13 Jahre Herzwerk und ich würde sagen, okay, hat vieles gut geklappt. Und Jesus hatte 3 Jahre und hat eine Menge geklappt bis heute. Ja, also die ganze Welt transformiert und verändert. Und wie konnte Jesus so klar und konzentriert unterwegs sein? Und er hat dann, das wie ein Rabbi damals ganz üblich war, hat er auch seine Schüler fit gemacht. Und er war am Anfang einfach als bekannter Rabbi unterwegs, der irgendwie ein bisschen charismatischer war als die anderen. Ja, ein bisschen anziehender, ein bisschen mehr Vollmacht, deutlich mehr. Und Leute waren da und damals haben Studenten oder Schüler von einem Rabbi, die haben so gelernt, dass sie ihm auf den Fußspuren wirklich gefolgt sind. Die haben nachgemacht, was er gemacht hat. Die haben Zeit mit ihm verbracht, ganz viel. Die haben geguckt, wie er redet, haben geguckt, wie er handelt, wie geht er mit Leuten um. Haben richtig aufgesaugt, wie versteht er die heiligen Schriften, wie interpretiert er sie, wie wendet er sie an. Und die haben alles sich abgeguckt, wie er das gemacht hat. Und dann ist Jesus immer wieder gefragt worden von Leuten, was machst du denn da eigentlich? Und Jesus hat auch entgegen üblichen Dingen gehandelt. Er hat zum Beispiel am Sabbat Dinge gemacht, die machte man einfach nicht. Ja, vielleicht kennt ihr das ja auch aus eurer Prägung, Sachen, die macht man am Sonntag nicht. Ne? Die ganz Alten kennen das vielleicht noch, dass man sagt, okay, Fußball spielen macht man nicht am Sonntag. Ne? Jetzt spielen wir Fußball zur Ehre Gottes am Sonntag, das ist eine andere Zeit. Und Jesus hat hier zum Beispiel, habe ich euch einen Vers noch mit rein, einfach so ein kleiner Ausschnitt aus Johannes 5, mitten aus einer hitzigen Diskussion, wo die frommen Führer damals zu Jesus kamen und ihm unterstellt haben, also du bist doch ein Lügner eigentlich, du bist doch einer, der es nicht gut meint. Und haben ihm schlimme Dinge unterstellt und dann entgegnet Jesus Folgendes und sagt, zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ja tatsächlich ein Schlüssel. Aus der Perspektive von Jesus war das so klar, dass Jesus nicht einfach seine Ideen umgesetzt hat und gelebt hat, sondern er war so close, so nah an seinem Vater im Himmel, dass er die Gedanken Gottes, den Herzschlag Gottes in den Situationen so klar hatte, dass er ganz souverän handeln konnte und wusste ganz genau, das mache ich nicht einfach nur so, sondern das mache ich, weil es dran ist. Und deswegen hat er jemand geheilt am Sabbat und wusste, das gibt Ärger. Und das hat er gemacht, weil er wusste, nicht weil er Lust drauf hatte, sondern weil er das schon vorher wusste, dass das Gottes Idee ist, die er jetzt umsetzt. Und dann fängt an, Jesus zu reden mit seinen engsten Freunden und sagt, ich werde nicht mehr lange bei euch sein, ich werde sterben, ich werde gehen. Und die Jünger kriegen Panik und denken, Mensch, wenn der weg ist, was machen wir dann? Wenn Jesus jetzt weg ist, den wir hinterherlaufen, dann hängen wir in der Luft. dann fehlt uns das Vorbild, dann fehlt uns der uns sagt, was wir machen sollen. Und da nimmt Jesus sie mit rein und redet im Johannesevangelium und erklärt ihnen das, Kapitel 14. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ihr redet hier vom Heiligen Geist. Bereitet seine Freunde darauf vor. Ihr werdet an meiner Stelle jemand anders bekommen, der Heilige Geist, der in euch sein wird und immer in euch bleiben wird. Und der wird euch führen und leiten. Die haben nichts verstanden und dachten, okay, Jesus, bitte bleib hier, sonst sind wir alleine. Und dann geht es ja weiter, dann kommt die Passionszeit, Jesus stirbt und dann kommt die Auferstehung, die erst sehr schwer nachzuvollziehen ist für seine Freunde. Dann glauben sie es und dann aus Kapitel 20 im Johannesevangelium so ein kurzer Einschub, dann zeigt er ihnen seine Hände, also seine durchbohrten Hände und seine Seite nach der Auferstehung. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Und jetzt kommt's, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und das ist eine Schlüsselstelle, in der uns die Bibel erklärt, wie funktioniert das eigentlich? Wie hat Jesus seine engsten Freunde fit gemacht, genau wie er, nah am Herzen von Gott zu leben und genau die Dinge auch zu tun, die Gottes Idee sind. Nicht die irgendwie wilde Ideen sind von irgendwelchen Frommen, die jetzt eine Idee haben, lass uns eine Kirche starten oder sowas, sondern wie konnten die Jünger das tun, was wirklich dran war? Und das hat Jesus ihnen hier erklärt und dann so symbolisch das deutlich gemacht. Er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Und dann kam ja Pfingsten und dann ging die Explosion los. Und dann hat sich das versprüht in alle Richtungen. Richtig, richtig weit und wild. Und da möchte ich euch auch noch zwei Texte mal einfach zeigen. Nur als ein Beispiel. Und wer sich mal Zeit nehmen möchte, um mal in der Apostelgeschichte zu lesen, dem gebe ich den Tipp, markier mal überall das in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist vorkommt. Markier das mal. Du musst einen neuen Textmarker kaufen, ja, weil der nachher fast leer ist. Du musst die ganze Zeit markieren. Und für die ersten Christen war die Situation sowas von offensichtlich, dass der Heilige Geist, die Gegenwart von Jesus, so präsent in ihrem Leben war, in ihrem Denken, in ihren Wahrnehmungen, in dem, was sie erlebt haben, dass sie ganz nah unterwegs waren. In allen möglichen Situationen. Und nur so, ich könnte ganz viele jetzt aufzählen, aber ich habe nur mal zwei rausgepickt. Einmal die Story aus Kapitel 8 in der Apostelgeschichte. Und ganz einfach, so beiläufig steht da, und der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. So, habt ihr vielleicht auch noch keine Predigt darüber gehört, über den Vers, ne? Lauf neben dem Wagen her. Und der Philippus, der ist so krass, der macht das einfach und erlebt dann eine wilde Sache, dass der Finanzminister, der aus Äthiopien, einfach vor sich hin Jesaja 53 liest. Ja, und dann fragt er ihn direkt, kann ich dir erklären, was da steht? Und er sagt, ja, ich wusste eh nicht, was da steht, ich verstehe es nicht, kannst du mir das bitte erklären? Und da passieren wilde Dinge anschließend, mit einer Taufe, spontan Umkehr zu Jesus und so weiter. Nächster Gedanke aus Kapitel 13. Als die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Konkrete Namen werden auf einmal für die, die da zusammen sind beim Gebet, werden auf einmal klar. Und dann anschließend schicken sie die los. Und das war Gottes Idee. Das merkt man anschließend in dem, was da auch passiert ist. Und die ganze Apostelgeschichte wimmelt von Beispielen, wo es so offensichtlich ist, dass der Heilige Geist in den Nachfolgern von Jesus ist und wie so die Antenne, wo Impulse kommen und die nehmen die Impulse auf, erleben das Reden Gottes und setzen um. In ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und da möchte ich jetzt gerne euch mal in ein kleines Bild hier mit reinnehmen, um das kurz zu erklären, und das ist für mich, würde ich sagen, so aus den letzten, wenn ich vielleicht die letzten 10, 15 Jahre nehme, das ist eine der Erkenntnisse, die ich für mich gewonnen habe, wo ich gemerkt habe, seitdem ich das verstanden habe, seitdem ist mein Glaube mit Jesus irgendwie anders. Was ist das denn für ein Stift, Christoph? Ich mache. Sorry. Du kriegst eine neue Kappe gleich. Ich habe gemerkt, dass das für mich sowas von einem Unterschied macht, ob ich so einen Lifestyle, einen Lebensstil als Christ habe, dass ich sage, okay, ich kenne die christlichen Wahrheiten, ich lese Bibel und weiß, dass Jesus für mich gestorben ist und mich liebt und ich erzähle auch Leuten von Jesus und ich gehe auch in den Gottesdienst und ich arbeite irgendwo mit in der Jungschar und sowas. Und ich lebe mein Leben aber für mich. Ich habe immer wieder mal gute Ideen, die setze ich mal um oder so, aber ich nehme gar nicht wahr, dass der Heilige Geist permanent in mir ist und Gott durch den Heiligen Geist am Kommunizieren ist mit mir, mitten im Alltag, auf allen möglichen Ebenen. Und ich möchte euch das mal so deutlich machen, ich mal erstmal hier einen hübschen Menschen hin. Ja? So, ich mal. So, das nimmt mich einfach mal, ne? Aber okay. Und ich möchte euch das so mal vorstellen, als wenn es so ist, dass hier auf mich als Person strömen unendlich viele Impulse und ist das? Impulse, Gedanken, den ganzen Tag über, auch jetzt, wenn ihr hier sitzt, oder wenn ich hier vorne stehe, strömen Impulse auf mich ein. Und das kann sein, ja, ihr hört jetzt eine Predigt und ich hoffe, dass da ein paar Impulse auf euch einströmen. Ich lese Bibel. Ich lese einen Text, der ist super. Guck mir Bilder aus Israel an. Oder noch nicht mal. Ich gehe hier durch den Wald in Pernze. Natur. Und denke auf einmal, Hammer, wie Gott das Ganze gemacht hat. Wir sind gestern spazieren gegangen und haben so ein kleines Ästchen gefunden mit Raureif drauf. Haben uns das genau angeguckt und haben gesagt, Hammer. Lob Gottes. Direkt Jesus, Dankeschön dafür. Können wir direkt ein Gebet draus machen. Aus der Natur. Dann habe ich ein Gespräch mit jemand. Dann habe ich irgendwie eine unruhige Nacht. Ich habe geträumt von was und das hat mich an was erinnert. Dann höre ich ein Lied, lass Worship laufen oder was auch immer. Ich könnte jetzt ganz, ganz viele Sachen hier noch mit aufschreiben und das deutlich machen, dass alles Mögliche, was ich an Impulsen bekomme, mitten in meinem Alltag, das strömt auf mich ein und irgendwie verarbeite ich das ja. Ich lese eine Nachricht oder höre etwas. Ich bin konfrontiert mit irgendeinem Bericht, lese einen Artikel, was auch immer. Das heißt, alles Mögliche ist, was auf mich einströmt. Ich habe Impulse, die ich bekomme. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Und mein Lifestyle war immer so, dass ich dachte, okay, das sortiere ich alles. Und dann lebe ich so mein Leben und setze Sachen gut um. Und jetzt kommt aber eigentlich etwas, was mir das so deutlich macht, auch durch diesen ganzen Texte. Jesus hat gesagt, dass seine Nachfolger, dass die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Der Heilige Geist immer da ist. Der Heilige Geist führt, tröstet, ermahnt, erneuert. Das wäre eine extra Predigt, die man machen müsste. Das heißt, jetzt ist hier meine Herausforderung, dass ich hier in meinem Kopf sortiere. Hier kommt das Sortieren. Und dass ich hier in meinem Kopf, in meiner Verarbeitung entdecke, was in diesen ganzen Dingen, die auf mich einströmen, was Jesus-DNA-Dinge sind. Was sind da für Impulse, die dem Herzschlag von Jesus entsprechen? Welche Impulse sind das? Und ich merke für mich, bisher habe ich das so gemacht, dass ich das gar nicht überlegt habe, sondern gedacht habe, wenn ich einen Gedanken habe bei mir, ist das mein Gedanke und dann mache ich das. Oder mache es auch nicht. Oder ich verwerfe es. Und ich habe mir zur Regel gemacht, weil ich das so entdeckt habe aus diesen Texten, dass ich gesagt habe, wo ein Gedanke, der hier ankommt, durch irgendeinen Impuls, ein Gedanke, der bei mir ankommt, der dem Herzschlag von Jesus entspricht, dass das eine Aufforderung Gottes an mich ist, etwas umzusetzen. Und ich kann euch 1000 Beispiele erzählen, wenn ich am Balkon sitze und denke, okay, meine Worte waren ein bisschen hart dem Herzwerkler gegenüber, ein bisschen stark rangenommen, dann kann ich überlegen, okay, was mache ich da? Und ich mache das so, dann kläre ich das, schreibe das auf und sage Gott nochmal, habe ich den wirklich ein bisschen hart rangenommen? Und dann merke ich, okay, war vielleicht so, dann gehe ich nächsten Tag hin und entschuldige mich und spreche mit ihm nochmal über die Situation. Oder bitte bei Gina um Vergebung für etwas. Das heißt, ich bin hier im Sortieren und am Entdecken, was ist da Jesus DNA? Ein Beispiel aus den letzten 3 Wochen. Also bevor die Ferien jetzt waren, ist bei uns morgens, wir sind ja direkt neben der Grundschule, und da gehen morgens Schüler mit ihren Eltern zur Schule und eine Frau ist mit einem kleinen Hund unterwegs und mit ihrer Tochter. Und ich war irgendwie, wollte gerade rausgehen und sie läuft vorbei an unserem Grundstück, hält mit ihrem Hund an unseren Steinen. Der Hund hebt sein Bein und pinkelt gegen unseren Stein, nach vorne an der Reihe. So, und jetzt kam ein menschlicher Impuls in mir hoch. Ich habe mich geärgert über diese Frau. Ich denke, das kann doch nicht sein, dass jemand einfach dahergeht und unterwegs ist und lässt einfach an Grundstück einen Hund dran pinkeln. Ne? Und dann bin ich da raus. Das ist mein menschlicher Impuls, kam dann. Da habe ich die Frau freundlich angesprochen. Ich habe gesagt, dass ich das nicht gut finde und dass ich sie bitte, dass sie doch ihr Hund so beherrscht, dass sie sich einen Ort sucht, wo das passt, aber nicht bei uns am Grundstück und auch nicht bei den. Und dann ist sie weitergegangen zum nächsten Grundstück. Tobi, du bist ja jetzt hier, aber da habe ich gesagt, das ist auch nicht gut. Ne? Und mit diesem Impuls habe ich ihr dann weitergegeben und habe sie dann da korrigiert und ich war ein bisschen ärgerlich, bin aber noch freundlich geblieben. So, jetzt bin ich anschließend mit dem Fahrrad zu Herzberg gefahren und da begegnet mir die Frau wieder da unten. Und dann kam mir der Gedanke, alles klar, diese Frau wirst du öfters sehen und das steht jetzt zwischen dir, dass du die korrigiert hast in dieser Situation. Und am nächsten Tag saß ich morgens bei uns, habe mir, das ist so mein Berg zu Hause, Stille genommen, mit Jesus eine Gebetszeit gehabt und mir kam wieder diese Frau in Erinnerung mit dem kleinen Hündchen. Und mir kam der Gedanke in den Kopf, Markus, du bist vielleicht ein Brückenbauer für diese Frau, dass sie Jesus kennenlernt und ein Bild bekommt von jemand, der Jesus kennt und Jesus liebt. Du bist vielleicht ein Brückenbauer. Und dann habe ich gedacht, okay, der erste Impuls, wie ich reagiert habe, das war so mein Markus, ja, also sie korrigiert und was auch immer. Und dann dieser Impuls, den habe ich dann geprüft, sortiert, Jesus-DNA. Was ist denn da der Wert und denkt, okay, das könnte gut nach dem Herzschlag von Jesus sein. Und habe dann überlegt, ja, was mache ich jetzt? Ne? Und habe dann geguckt, die Frau kam natürlich wieder, immer wechselte die Straßenseite bei uns, dass sie möglichst nicht so nah bei unserem Haus vorbeigeht. Da hinten ist ein Bäcker raus, da kann man dann hinpinkeln. Und dann habe ich sie angesprochen und habe sie nochmal, habe ihr Dankeschön nochmal gesagt, dass sie meine deutliche Kritik eingesteckt hat, gut vertragen hat und ihrem Kind habe ich einfach einen coolen Schultag gewünscht, ne? Dass sie gut aufpasst. Und habe gemerkt, das ist ein Impuls, den Jesus mir gegeben hat und der durch den Heiligen Geist kam, mit dieser Frau freundlich zu reden, weil ich hier gerne Brückenbauer sein möchte für Jesus. Und da habe ich gemerkt, dass ich hier ganz einfach sortieren konnte in meinem Kopf. Ein Impuls einfach, ich ärgere mich über diese Frau und dann sage ich ihr das jetzt, ne? Und dann ist gut und dann gut, dann grüße ich halt eine Frau weniger. Da oben, da sind genug andere, die ich grüßen kann oder so. Das wäre so mein Markus-Impuls. Ich habe aber gemerkt, dass der Heilige Geist in mir etwas weckt, was dem Herzschlag von Jesus entspricht. Und hat mich herausgefordert, so damit umzugehen. Und ich könnte euch jetzt noch erzählen von Heider, jemand, den wir auf der Straße getroffen haben bei einem Einsatz, der zu Lifehouse gekommen ist, um bei ihm sich nochmal zu melden oder von etlichen anderen Situationen. Und ich möchte euch das nochmal hier nur vervollständigen, das Bild, jetzt soll hier, das soll eine Hand sein. Einfach machen. Und das die Art und der Stil vom Heiligen Geist ist, er kommuniziert, Jesus redet zu uns durch alle möglichen Impulse, die da sind. Fordert uns heraus, mündig zu prüfen, Ist das, entspricht das dem Herzschlag von Jesus? Und je mehr ich die Bibel kenne, je sicherer ich in der coolen Botschaft von Jesus bin, desto leichter kann ich das sortieren und dann bringe ich das in den Alltag. Und mich hat diese Zeit in Israel sehr, sehr fasziniert, von Jesus diese Perspektive zu lernen, dass Jesus bei dem unglaublich vielen, was er erlebt hat, immer wieder klar hatte, was ist jetzt in seinem nächsten Alltag dran. Und mitten aus dem Trubel zieht er sich zurück und wählt danach ganz souverän 12 Leute aus, wo er weiß, das ist dran. Oder macht das, oder macht das. Und ich möchte euch gerne einfach mal jetzt in eine praktische Herausforderung mit reinnehmen. Und zwar, ich hoffe, das ist groß genug, sonst ich lese es mal vor. Und zwar wären das 6 Übungsschritte, um einfach mal im Alltag wahrzunehmen, wie viel redet Gott tatsächlich durch den Heiligen Geist im Alltag zu mir und dann zu Leuten zu werden, die das sortieren und dann umsetzen. Ich gehe schnell die Schritte durch und dann seid ihr dran mit der Praxis. Das Erste, ich schaffe mir Räume, um ungestört Zeit mit Gott zu verbringen. Nach dem Vorbild von Jesus. Ich ziehe mich einfach mal aus dem Trubel zurück, setze mich gemütlich irgendwo hin und öffne mein Herz und meine Sinne. Jesus, rede doch bitte. Das Zweite, ja, ich bin überzeugt, dass Gott auf unterschiedlichste Weise und letztendlich durch alle Sinne zu mir reden kann. Und Gott ist nicht nur der, der redet, wenn ich im Gottesdienst sitze und hier vorne jemand steht und predigt oder ich die Bibel aufschlage, da auch. Und ganz viel, aber in allen möglichen Wegen und auf allen möglichen Weisen redet Gott auch zu mir. Und ja, ich bestätige, das ist so. Ich glaube, dass es so ist. Und das Dritte ist, das ist eine Herausforderung, die ich euch einfach mal stelle und die ich für mich so aufgenommen habe und gemerkt habe, das hat ganz viel transformiert, dass ich einfach sage, ja, ich nehme jeden Impuls, alle Impulse, die ich habe, egal wo die herkommen, nehme ich auf. Und wenn sie dem Herzschlag von Jesus entsprechen, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das nicht meine Idee ist, mein Impuls, sondern ein Impuls Gottes. Und als ich das für mich im Blick hatte, habe ich auf einmal gemerkt, mit der Umsetzung hat das eine ganz andere Bedeutung. Dann bin ich nicht mehr derjenige, der sagt, okay, setze ich den Gedanken jetzt um oder verwerfe ich den? Ja, ist nicht schlimm. Wenn Gott mir diesen Gedanken gegeben hat oder diesen Impuls, dann ist eine andere Autorität dahinter. Und ich merke, ich bin viel mutiger und konsequenter, was umzusetzen. Und deswegen hat mich das angespornt, einfach Dinge umzusetzen, auch wenn sie vielleicht, vielleicht nicht ganz gewöhnlich sind in manchen Situationen. Das heißt, einfach das als Impuls Gottes nehmen, was zum Herzschlag Gottes passt und was in meinen Gedanken landet. Das Vierte ist, ich spreche mit Gott über diesen Impuls. Und gegebenenfalls auch mit Menschen, um das zu sortieren, um Rückfragen klarzukriegen. Gott, was soll ich mit dieser Frau machen? Ja, die da wiederholt mit ihrem Hund an unseren Stein gepinkelt hat. Was soll ich mit dieser Frau machen? Ich weiß nicht, ob ich es Gina erzählt habe oder nicht. Und ich habe tatsächlich eine Antwort gekriegt. Ne? Das heißt, sei du Brückenbauer für diese Frau. Und dann habe ich mir das notiert. Und dann war natürlich die Herausforderung, fünftens, ich setze den Impuls um, mutig und bescheiden. Und dabei geht es nicht darum, vielleicht habt ihr auch schon Erfahrung gemacht, dass jemand zu euch gekommen ist, Gott hat mir gesagt, dass. Dann hat das so viel Autorität und so viel beängstigenden Druck, dass ich denke, ich kann jetzt ja gar nicht mehr anders, als irgendwie mich zu ergeben. Und ich habe mir das angewöhnt, dass ich das nicht so sage, sondern mutig und bescheiden. Ich habe den Impuls gehabt, ich glaube, der könnte von Gott gewesen sein, dass ich mit Ihnen jetzt nochmal rede und Ihnen das sage. Und dann hat das auf einmal einen ganz anderen Zugang. Und das Sechste, ich teile meine Erfahrungen und bleibe lernender und korrigierbarer Schüler von Jesus. Ich möchte euch einfach Mut machen, zum Ende des Jahres, nicht als Rückblick, sondern als Blick nach vorne. Und ich möchte euch anfeuern, euch von Jesus inspirieren zu lassen. Macht auch so Touren mal durch die Bibel, wo ihr entdeckt, wie hat Jesus denn in den Situationen gehandelt und wie hat er reagiert. Wie hat er sich zurückgezogen? Wie hat er Klarheit gefunden? Und ich möchte dich herausfordern, such dir Räume der Stille für dich. Nimm Impulse, die du bekommst, auf und geh mit Jesus mal ins Gespräch und setz die Dinge tatsächlich einfach mal um und teil das in deinem Umfeld. Und ich wünsche mir so sehr, dass das auch so unser Miteinander prägt. Amelie, wenn du mit deinem Hauskreis nächstes Mal zusammen bist, erzählt einfach mal, welche Impulse habt ihr in der letzten Woche von Jesus erlebt? Oder wenn ihr in deinem Hauskreis seid, wo auch immer du bist, oder dich mit Leuten am Mittagstisch triffst und überlegst, wie war der Gottesdienst oder sowas, ja? Dann redet doch einfach mal genau darüber, welche Impulse hast du denn erlebt? Und wo hast du was umgesetzt? Was hast du daraus entdeckt? Und ich wünsche mir, dass das auch unser Alltag mit Jesus auf ein neues Level hebt von Lebendigkeit. Dass wir uns verabschieden von einem Lebensstil als Christ, der hin und wieder im Gottesdienst Impulse aufschnappt und sagt, okay, war gut oder nicht so gut. Und dann lebe ich mein Leben und habe meine Gedanken und mache meine Dinge. Sondern dass wir wissen, der Heilige Geist ist in unserem Leben und redet die ganze Zeit permanent mit uns, möchte uns einspannen in seinen Auftrag, das, was er in dieser Welt anstoßen möchte. Und dass wir uns da Jesus zur Verfügung stellen und uns als Gemeinde gegenseitig davon erzählen und das teilen. Und das wünsche ich mir, dass das meinen Glauben weiter lebendig macht und genauso auch von euch. Und wer vielleicht auf der Entdeckungsreise ist, so Jesus kennenzulernen, wie geht das überhaupt im Alltag mit Jesus zu leben? Vielleicht ist das für ihn ein Einstieg, Gas zu geben und auch gerne andere Leute zu fragen, so wie machst du das denn, dass du das Reden von Jesus erlebst? Ich möchte gerne für euch noch beten und genauso für mich. Und diese Folie lassen wir hier noch stehen. Wer dann diese Punkte sich nachher mitnehmen möchte, kann das gerne abscannen und dann hat er die. Und dann zu Hause nochmal nachlesen oder auch in eurem Kleingruppentreffen oder Hauskreistreffen, wenn ihr euch das nächste Mal trefft, nehmt das gerne als Anschluss. Ich möchte beten. Jesus, danke schön dafür, dass du einfach so menschlich und souverän und klar und genauso göttlich uns das vorgelebt hast, wie du in dieser turbulenten Zeit damals Klarheit hattest, was du genau zu tun hattest. Dankeschön für das Geschenk des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass wir nicht einfach einen christlichen Lebensstil versuchen, leben zu müssen, sondern dass du in uns bist durch deinen Geist und dass du redest, dass du Impulse gibst und dass du uns mit einspannen möchtest, so deinen Herzschlag in unserer Welt zu leben. Und ich wünsche mir das so sehr für uns alle, dass wir eine viel stärkere Offenheit dafür haben und Sensibilität, das wahrzunehmen, wo du redest und dass du uns als Menschen gebrauchst, die mit deinen Händen, die mit deinen Augen, die mit deinen Ohren, mit deinem Herzen, mit deinen Mitgefühlen in dieser Welt da sind und dich sichtbar machen. Und dafür gebe ich dir die Ehre. Sag Dankeschön, dass du hier bist. In deinem Namen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.